wenn ihr da nicht drüber reden wollt, sollte ich als Partner da auch das Verständnis drüber haben. Aber ich finde es als Partner gut und wichtig zu wissen, dass etwas vorgefallen ist. Aber es ist nicht mein Recht, genau zu wissen, was, sondern es ist, finde ich persönlich, nur wichtig zu wissen, dass etwas vorgefallen ist, dass wenn gewisse Situationen auftreten, ich auch das einordnen kann, dass ich mich gewiss verhalten sollte, dass ich für die Person da sein kann, will, muss, je nachdem, wie es halt irgendwo ist. Das finde ich halt einfach wichtig und da stimme ich dir nur zu. Reden und Kommunikation.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. In der heutigen Folge nehmen wir mal eine etwas andere Perspektive ein. Und zwar beschäftigen wir uns damit, wie ist es eigentlich für jemanden mit einer Queen, mit einem King, mit jemandem zusammen zu sein, der die, they betroffen ist von sexualisierter Gewalt. Das ist eine Folge, wirklich eine ganz, ganz liebevolle Empowerment-Folge an alle PartnerInnen und SupporterInnen von und für Survivor. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du als Partnerin unterstützend dabei sein kannst, wenn Flashbacks und Albträume kicken, wenn Trigger, besonders sexuelle Trigger in der Partnerschaft auftreten und wie du da sein kannst und was Hammer und Regenschirm eigentlich bedeuten und wie du den Regenschirm rausholen kannst anstatt dem Hammer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Survivor Queen Podcast. Heute gibt's wieder etwas Besonderes. Ich habe heute einen Interviewgast hier dabei und er ist keine Queen und er ist auch kein Therapeut oder ähnliches, sondern er ist der Partner von Queens oder auch von Queens gewesen. Das heißt, wir gucken uns heute wieder ein bisschen mehr die Sicht an, wie ist es eigentlich, in einer Partnerschaft mit einer Queen zu sein, mit Betroffenen zu sein. Von daher ist das eine wundervolle Folge, die ihr auch euren PartnerInnen in die Hand drücken könnt, um da mal ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für beide Seiten aufzubringen oder es zusammenzuhören. Und damit ein ganz, ganz herzliches Hallo und Willkommen. Hallo Peter, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo Mai. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, es freut mich, dass ich auch in diesem Rahmen mal von meinen Erfahrungen tatsächlich der Vergangenheit gesprochen berichten darf.
Ja, voll, voll gerne. Und ich find's total cool, ne? Wir sind ja auch übers Private ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, dass so viele Menschen, also gerade ganz spezifisch Männer, ja bis heute noch so Sachen sagen wie, also ich kenne keine Frau, die das erlebt hat. Nee, diese komische Zahl mit jede dritte Frau, das kann ja gar nicht stimmen. Ja, wie erlebst du das so?
Ich kann da, ich sag tatsächlich sogar leider das komplette Gegenteil erzählen, denn meine Vergangenheit sagt eher das komplette Gegenteil aus, sondern nicht jede dritte, sondern drei oder vier in Folge. Mhm. Man hat ja die ein oder andere Partnerschaft beziehungsweise kurzweilige Partnerschaft in seinem Leben hinter sich und ja, leider Gottes habe ich immer ja, genau dahin getroffen, wo man nicht treffen wollte.
Well, bei jeder dritten ist das ja nun mal auch leider eine Geschichte, die ja unsere Gesellschaft erzählt und unsere Gesellschaft spiegelt, ne?
Das ist durchaus wahr, aber rückblickend muss ich sagen, es sind Erfahrungen gewesen, die ich als Partner mitnehmen konnte, die mich geprägt haben, natürlich, aber auch nicht beeinflusst oder beeinflusst natürlich, aber nicht beeinträchtigt haben, sondern das hat mich stets eigentlich vorangebracht.
Hm. Und das fand ich sehr, sehr spannend, ne? Im Vorgespräch auch schon miteinander, wo ich gesagt habe, cool, dass du das so sehen kannst, cool, dass du da auch so auf deine Partnerin eingegangen bist, ihr Lösungen gefunden habt. Und deswegen lass uns da doch mal im Podcast so öffentlich für andere zum Zuhören mal so ein paar Learnings, ja, mitgehen, durchgehen. Was hast du für dich gelernt als Partner von Queens?
Einfühlsamkeit war tatsächlich das, was mich am meisten bestärkt hat, das auch weiterzumachen, weil die Einfühlsamkeit immer wieder zu einer Lösung gefunden hat, beziehungsweise auch die Partnerin zurückgeholt hat. Also sollte sie einen Flashback in dem Moment haben, ist halt bei mir das oder abgesprochen worden, auch dass man mit der Partnerin spricht, dass man sie wiederholt, dass man sie persönlich anspricht und sagt, hey, ich bin da, du bist sicher, wir sind hier, du bist genau hier, wo wir jetzt auch gerade sind. Und das hat dann tatsächlich geholfen und dann Nähe.
Hm.
In dem Moment, also ich glaube, es ist bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich.
Hm.
Aber bei den Betroffenen, mit denen ich zu tun hatte, hat tatsächlich in dem Moment die Nähe ganz viel geholfen, dass man sie in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, Schatz, ich bin da und ich bin ich und du bist du. Mhm. Und das hat tatsächlich immer wieder sehr, sehr viel geholfen. Die Flashbacks kamen immer wieder in Situationen, die, ich glaube, unpassender könnten sie gar nicht sein. Also da kommen wir später vielleicht nochmal hin. Aber auch in diesen unpassenden Situationen muss man halt auch sich selber dann zurücknehmen und für seine Partnerin da sein, auch wenn es einem in dem Moment sehr, 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 sehr schwer fällt. Aber auch da, es ist eine kurze Situation.
Hm.
Und das ist, also für mich ist es eine kurze Situation, für die Queen ist es, glaube ich, stetig immer wieder.
Mhm.
Aber für mich ist es halt nur ein Bruchteil. Und das hat tatsächlich in der Beziehung auch keinen Schaden angerichtet.
Hm.
Also da kann ich auch, wenn ich zu euch sprechen darf meinerseits, auch sagen, ihr braucht da keine Angst vor haben, dass das euer Liebesleben so stark beeinträchtigt. Mit dem richtigen Partner an der Seite? Kein Thema.
Ja, oder ne, also das finde ich so, so schön, dass du sagst, naja, ne, man findet Wege. Und du hast ja auch gerade sehr klar gesagt, hey, ihr habt Dinge abgesprochen, ne? Du wusstest, was du tun musst, ne? Und das ist was, wo ich immer wieder sage, ne, gerade wenn es Richtung Paar Beratung und so geht, ne, wie können wir miteinander umgehen und sprechen, ist das A und O.
Ja.
So. Na, also du als Queen, für dich rauszufinden, was brauchst du in den Momenten und vielleicht weißt du es und kannst es deinem Partner, deiner Partnerin sagen. Vielleicht brauchst du da professionelle Unterstützung, ne, dass ihr das mit Paartherapeutin, Traumatherapeutin, Sexualtherapeutin, was auch immer, ne, also der Mensch, der für dich mit deinen Themen passt, dass ihr das gemeinsam ausarbeitet und ne, entweder sitzt ihr zu zweit vor der professionellen Person oder du gehst alleine hin und kommst dann mit den Learnings nach Hause. Na, aber das drüber sprechen und dass du dann ja, Peter, ja auch nicht hilflos warst. Ne? Also das ist ja oft, was ich höre, ne, von PartnerInnen, die sagen, oh, dann bin ich total hilflos und ich weiß gar nicht, was ich tun und machen kann. Und dann wird es natürlich auch doof. Ne? Dann wird es eine Sekundärtraumatisierung, dass du dann ja auch lost und hilflos neben deiner Partnerin sitzt. Aber wenn ihr im Vorhinein Wege gefunden habt und du, ich sag mal, deine To-Do-Liste hast, deine Checkliste hast mit umarmen, zureden, erden, vielleicht noch irgendwie warm einpacken oder Dinge, ne? Dann kann es eine positive und korrigierende Erfahrung für euch beide sein.
Ja, also tatsächlich ist es ja auch etwas, was man beim ersten Date oder sowas ja nicht direkt offenlegt.
Ein bisschen schnell,
das,
ja.
Das ist tatsächlich irgendwo echt schwierig, das kann ich auch 100% nachvollziehen. Das geht ja einem an die Persönlichkeit.
Mhm.
Aber sobald es dann ins Intimere geht und man sich aufeinander einlässt, dann sollte drüber gesprochen werden, dass etwas da ist, was einen belastet. Man muss auch nicht drüber sprechen. Also auch mit meiner Partnerin. Ich wusste auch, boah, ich glaube, ein halbes Jahr lang nicht, was überhaupt Phase ist.
Mhm.
Ich wusste nur, es gibt ein Trauma. Und so in etwa äußert sich das. Wenn das passiert, kannst du so und so handeln.
Mhm.
Sagt dem Motto, wie hat sie gesagt, ich komme auch wieder. Das ist auch ein Wortlaut, den ich nicht vergessen werde.
Mhm.
Und für das Intime gab es tatsächlich ein Codewort. Dass wenn sie selber merkte, ich drifte ab, ich kriege ein Flashback, ich bin nicht mehr ganz bei der Sache, gab es ein Codewort. Es war einfach, es war kurz und bündig. Das war, ich sage jetzt mal, nicht Rattenschwanz, was einfach ewig lang ist, sondern es muss kurz, knapp und bündig sein, dass es halt auch wirksam ist. Und dann wusste ich halt in dem Moment, ist Abbruch. Mhm. Egal, was passiert, Abbruch.
Ja.
Und manchmal haben wir es geschafft, oder hat sie es geschafft, gar nicht so weit in den Flashback dann zu kommen, dass sie halt selber gemerkt hat, okay, jetzt ist Abbruch, jetzt kann ich mich sammeln. Mhm. Teilweise war es dann halt auch wirklich, sie hat es gerade noch rausgekriegt, das Abbruchwort. Und dann war sie schon weg. Und das war schon ein krasses Erlebnis, das so mitzukriegen, dass eine Person mental vor einem wegdriftet. Ich meine, Tagträumer irgendwo mal in die Leere starren, ja, aber mit Zittern, mit wirklich Wimmern und plötzlich Tränen in den Augen, wo du selber als Außenstehender überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was gerade passiert. Mhm. Das ist die Hilflosigkeit, die du gerade angesprochen hast. Da denkst du, was ist jetzt los? Das ist sehr, sehr schwierig gewesen im ersten Moment, das so zu sehen, weil es ja auch eine Person ist, die man gern hat. Und wenn man eine Person vor sich liegen hat, die man gern hat, weinen, wimmern, zittern sieht, ist es belastend. Ja, aber in dem Moment, wenn man, wie du schon sagtest, weiß, was man zu tun hat, dass die Person wieder da ist, sie dankt es einem danach auch. Also man hat auch wirklich danach diese Zuneigung, so hey, mein Schutzbuddy, mein Partner ist da, der will einem nichts Böses, der hat mich zurückgeholt, der ist da, ich bin in meiner Safe Zone. Das hat echt gut funktioniert. Und in dem Moment dieses gegensätzliche Gefühl, man wird gebraucht, man freut sich, dass man gebraucht wird, ist auch wieder schön.
Ja.
Also für meine Partnerin da zu sein, wenn es ihr schlecht geht, dafür ist man in einer Partnerschaft. Der eine ist mal stark, der andere ist mal schwach und mal umgedreht.
Mhm.
Und das war sehr gut. Und es ist ja auch bei weitem nicht bei jeder Intimität gewesen. Also ich sag jetzt mal, wir waren eine längere Zeit regelmäßig intim. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht jedes 30., 40. Mal, wenn überhaupt.
Mhm.
Aber diese Erlebnisse, wenn sie halt da sind, sind halt schon, dass man sich dran erinnert.
Ja.
Und das muss auch nicht in der Intimität sein, sondern es kann auch einfach random in der Nacht passieren.
Ja.
Ich wurde die eine Nacht plötzlich angeschrien.
Hm. Auch eine interessante Erfahrung.
Ein Wecker, der funktioniert. Wenn man das jetzt leider mal so amüsieren kann.
Mhm.
In dem Moment natürlich nicht amüsant.
Ja.
Ganz klarer Fall. Ist es nicht schön, sowas zu erleben.
Mhm.
Und auch egal auf welcher Seite ist es, glaube ich, nicht schön. Ich kann es nicht beurteilen. Ich hoffe auch, dass ich es nicht beurteilen muss. Aber tatsächlich auch dafür gibt es Lösungen. Das war über den kompletten Zeitraum zweimal.
Okay.
Also das ist auch nicht die Häufigkeit, wo man groß davor Angst haben muss.
Ja, zumindest das, was du erlebt hast, ne?
Ja.
Ja, genau. Und das finde ich, was du gerade gesagt hast mit dem, ne, in der Partnerschaft da sich stützen, füreinander da sein, ne? Ich höre auch raus, hey, das war ja im Prinzip auch ja, Bindung aufbauend, ne? Vertrauen, ne? Dass sie wusste, okay, sie kann dir vertrauen, wenn dann da mal was passiert, ne, geht ihr gemeinsam gestärkt hervor.
Ja.
Mega. Ja. Ich mag gerade ein paar Sachen einsortieren für unsere HörerInnen und gerade die PartnerInnen, die vielleicht auf diese Folge gestupst worden sind, die vielleicht gar nicht so viel mit all den Fachworten anfangen können. Einfach für euch ein bisschen zur Sortierung. Wir haben gerade viel von Flashbacks gesprochen. Das sind Dinge, das ist ein sogenanntes Wiedererleben, wobei das trifft's nicht ganz, denn Wiedererleben oder auch Nachhallerinnerung im Fachwort, das klingt ganz oft wie, ah, das erlebt man zwar wieder, aber nicht mehr so wild, ne? Wie wenn man einen Film zum 10. Mal guckt, dann ist das alles nicht mehr so wild. Das Schlimme ist, dass wir hier von einer Traumatisierung im Nervensystem sprechen. Das heißt, die das wiedererleben, die ein Flashback haben, deren gesamter Körper denkt, er ist wieder in der gleichen Situation. Das heißt, der gesamte Körper reagiert so, als ob das Trauma oder das, was auch immer da wiedererlebt wird, genau im Hier und Jetzt nochmal passiert. Also wirklich die gesamte Angst, Panik, Zittern, Weinen, das ist alles real. der Körper, das Gehirn denkt, das ist real, das passiert gerade wieder. Einfach für euch zum Verstehen. Ich weiß, das ist oft hart, so what? Aber das ist nun mal so, so funktioniert unser Körper, so funktioniert unser Nervensystem. Das ist wirklich eine hochakute, subjektive Gefahrensituation. Und jetzt stell dir vor, jemand ist in einer krassen Gefahrensituation gewesen, ne? Irgendwie nach einem Autounfall, gerade irgendwie noch total im Schock, zittern, weinend. Da bist du ja auch einfach da. Ne? Was lernt man in so Erste-Hilfe-Notfalldingern? Hinkommen, festhalten, orientieren, ne? Drücken, wenn der Mensch das möchte, eine Decke drumherum legen. Hey, wie heißt du? Wie alt bist du? Oder du hast die Infos und sagst, hey, du heißt so und so, du bist so alt, wir haben heute das Datum, wir befinden uns hier im Hier und Jetzt und so weiter. Ne? Also durch dieses Halten, Stützen, Orientierung geben, Erden, könnt ihr dem Menschen helfen, wieder zurück ins Hier und Jetzt zu kommen. Also quasi aus der Erinnerung, die so schlimm ist, ne, zu 100%, wie als ob das gerade passiert ist, zurück ins Hier und Jetzt und wieder zurückzukommen zu dir, in den Raum, in den Ort, wo ihr gerade seid. Und das kann eine Hammeraufgabe sein, kann aber auch einfach sehr, sehr verbindend sein. Und Peter hat es gerade schön gesagt, es ist eine Frage der Zeit. Also es ist tatsächlich eine Frage der Zeit. Ein Flashback, auch eine Panikattacke geht vorbei. Fühlt sich in dem Moment oft nicht so an und man denkt, oh Gott, das geht noch 10 Stunden so. Aber es ist ein akuter Alarmzustand unseres Nervensystems und das kann unser Körper gar nicht so lange. Also man spricht in der Wissenschaft davon, dass eine Panikattacke beispielsweise maximal 30 Minuten geht. Plus, minus, ne, aber irgendwann ist der Körper so erschöpft, dass er einfach aufhört. Dann geht's in ein müde sein, in ein Schlafen oder irgendwas anderes über, aber diese Situation, so schlimm sie in dem Moment erscheinen, sie gehen vorbei. Und vielleicht ist das auch der Satz, der euch als PartnerInnen hilft, ne, im Hinterkopf zu haben, es geht vorbei, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei.
Ja. Und wenn ich da auch ein bisschen ergänzend noch beitragen darf, diese eben angesprochenen Flashbacks, die können auch sehr, sehr lange nach dem Trauma noch auftreten. Also wenn ich jetzt an, ich nenne es jetzt einfach mal Verflossene denke, da war das Trauma tatsächlich, ich müsste jetzt lügen, ich sage jetzt mal 14, 15 Jahre her. Mhm. Also das, und die Flashbacks waren immer noch so kräftig und immer noch so regelmäßig. Also es gab auch keinen direkten Auslöser, wo man jetzt gesagt hat, wenn man jetzt an Intimität denkt, ob nun linksrum oder rechtsrum oder oben oder unten oder wie auch immer man das jetzt irgendwo umschreiben mag, das war vollkommen egal. Es war irgendwann einfach der Schalter und der Flashback war da. Und das, wir haben auch tatsächlich drüber gesprochen und versucht herauszufinden, ob es vielleicht einen Indikator gab, der irgendwo aufgetreten ist. Aber es war in solch unterschiedlichen Situationen, wo das gewesen ist, dass wir da auch keinen Indikator gefunden haben, sondern das war einfach das Unterbewusstsein, was irgendwann wie einen Schalter umgelegt hat und gesagt, jetzt ist es soweit.
Ja, genau, sehr, sehr individuell. Viele können Trigger irgendwie finden und sagen, guck mal, da ist der Schalter oder wenn es in die Richtung geht. Aber auch da findet Gespräche miteinander und findet's raus, ne? Und das kann auch manchmal was entweder Unterbewusstes oder auch was Emotionales sein, ne? Also viele denken, Trigger ist, wenn ich dich jetzt mit dem Finger an der rechten Schulter 5 Zentimeter unterm Knochen berühre, ne? Oh, dann Trigger, los geht's. Aber es gibt zum Beispiel auch emotionale Trigger, ne? Für viele Queens, wo ich sag mal der Missbrauch auch in einer vertrauensvollen Nähe war, wo es jemand war, dem man vertraut hat, dann kann das Gefühl von Nähe und Bindung triggern. So absurd das klingen mag, ne? Weil alle, wir Menschen, wir brauchen Nähe. Wir alle wünschen sich irgendwie Nähe, in welcher Art auch immer. Na, aber in dem Moment, in dem wir in die Nähe kommen, kann das vom Gefühl her analog sein zu dem, wo dann auch der Missbrauch damals passiert ist. Und schwupps ist plötzlich etwas, was wir uns sehnlichst wünschen, genau das, wovor wir unterbewusst unglaublich viel Angst haben und was uns triggert. Na, also ein Trigger muss nicht ein offensichtlicher Schalter sein. Das kann ein Gefühl sein, das kann eine Wahrnehmung sein, das kann ein Geruch sein. Na, also es gibt wirklich alles Mögliche. Und da sind wir wieder bei reden, reden, reden und erforschen. Tagebuch schreiben vielleicht, ne? Miteinander irgendwie Schritte rückwärts gehen. Was ist davor passiert? Was ist davor passiert? Was ist davor passiert? Und vielleicht findet man was und vielleicht ist es auch wirklich einfach nur das Unterbewusstsein, das ab und zu mal kickt und sagt, so, und ich gebe dir auch keinen Grund und ich gebe dir keine Erklärung und das ist dann ein bisschen schwieriger, aber ja, auch das ist möglich.
Und wenn man auch den Triggerpoint gefunden hat, dann kann man auch aktiv und offen auch drüber sprechen und sagen, dass man diesen Triggerpoint gar nicht mehr bespielt. Dass die Person auch dahingehend gar keinen Rückblick, Flashback, Erinnerungen daran kriegen kann. Also wie ich ja schon erwähnt habe, ich hatte ja nicht nur einmal das Vergnügen mit einer Queen, sondern mehrfach. Hm. Und bei einer anderen Queen war es tatsächlich so, dass sie in der Intimität gewisse Sachen einfach gesagt hat, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht, das möchte ich nicht, weil das ist mein Triggerpoint. Und auch da muss man sagen, ja, es ist etwas Sexuales, wo sie gesagt hat, das ist mein Triggerpoint. Mhm. Aber sie ist trotzdem sexuell sehr aufgeschlossen gewesen. Mhm. Also eine der aufgeschlossensten Personen, die ich getroffen habe. Und die hat auch ganz klar gesagt, wenn ihr das fehlt, was mein Triggerpoint ist, hat sie gesagt, kein Thema, dann nehmen wir wenn du das brauchst, einmal alle paar Wochen, Monate, je nachdem, wie auch immer das dann dementsprechend ist, dann gehen wir halt ins Swingerclub. Dann gehe ich quasi einen Raum nach links, da habe ich meinen Spaß und du kriegst das, was ich dir nicht geben möchte, gehst einen Raum rechts. Auch kein Problem. Also cool. Muss man halt auch sagen, und das sind auch tatsächlich nicht immer Triggerpoints, die auch mit Gewalt zu tun haben, sondern es sind auch teilweise Dinge, die für andere selbstverständlich sind, die da dementsprechend nicht der Fall sind, weil, wie gesagt, diese Person war eine der aufgeschlossensten, die ich je getroffen habe, und da war das nicht das Thema.
Ja.
Aber auch da ist es Kommunikation.
Voll.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
Und da auch einfach nochmal zur Einordnung für euch, die ihr zuhört. Ne? Wir haben ja in unserer Gesellschaft so ein Bild, so ein Stereotypen, wie so ein Opfer aussieht. Ne? Ein Opfer ist depressiv, einsam, alleine, hat Angst vor Sexualität, hat Angst vor Männern, bla bla bla. So, wir wissen alle, Stereotype sind halt Stereotype. Das ist irgendwie leicht, irgendwo im Gehirn einen Menschen in eine Schublade zu packen. Aber die Realität sieht anders aus. Die Psychologie zeigt uns was anderes. Die Viktimologie zeigt uns was anderes. Opfer können alle von uns werden. So, gerade in der Kindheit und Jugend, ne, sind wir alle noch so klein, so jung, und dann bildet sich die Persönlichkeit. So, und, oder hat sich schon zum Teil gebildet, ne? Und was ich sagen möchte, Opfer, und ich sage jetzt mal ganz spezifisch das Wort Opfer, können ganz unterschiedlich mit Missbrauch und Vergewaltigung umgehen. Es gibt nicht nur diejenigen, ne, das, was wir eben im Stereotyp haben, ich habe Angst vor Sexualität und bitte fass mich nicht an, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche Umgangsformen. Es gibt eben auch die in Anführungsstrichen Gegenreaktion. Im Fachbegriff würde man Promiskuität sagen. Ich finde das irgendwie ein bisschen veraltet, komisches Wort, aber ne, ich habe es jetzt einfach mal genannt, dass wir den Fachbegriff im Raum haben, wo es eben ins Gegenteil geht, wo man fast von einer Hypersexualität, einer vielleicht Nymphomanie sprechen kann, wo besonders viel Lust auf Sexualität ist. Ne? Und psychologisch die Idee dahinter, okay, Sexualität dann aber so, wie ich das will und ich bestimme die Regeln und ich mache und ich habe Bock und ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ne? Und von daher, wenn ihr für euch irgendwie auf diese Folge gekommen seid und denkt, vielleicht sprecht ihr mal mit eurer Partnerin, eurer PartnerInnen mal drüber, wie ist denn das so bei dir? Oder, ne, also einfach nur mal, um den Stereotyp aufzubrechen, Sexualität geht gar nicht bei Betroffenen. Ne? Peter hat es ja jetzt auch anders erlebt und ich finde das immer schön, da nochmal in die Bresche zu springen und noch zu sagen, das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und ich sage immer, die einen triggert Sexualität, die anderen triggert eine gelbe Blume. Ne? Oder den kleinen Finger unten am Fingerglied berühren. So, also das ist, Trigger sind sehr, sehr individuell. Und deswegen auch nicht im vorauseilenden Gehorsam Dinge nicht tun, ne? Sondern wirklich individuell miteinander sprechen.
Und es hat auch nichts mit der Stärke oder mit der Art des, ich nenne es jetzt auch einmal beim Wort Missbrauch, zu tun, egal wie dieser Missbrauch aussieht. Gibt ja auch da verschiedene Formen, wie der aussehen kann. Das hat auch damit nichts zu tun, wie man selber danach reagiert oder was dementsprechend mit der Psyche passiert. Es kann, ich meine, für jeden ist es individuell schwer. Ich möchte auch, weiß Gott, nicht darüber urteilen. Aber es ist wirklich unterschiedlich und wie es sich auch äußert.
Ganz genau.
Und das habe ich auch gelernt, das habe ich erfahren, weil die Queens mit mir darüber gesprochen haben, was sie auch erlebt haben. Und das ist unterschiedlicher, wie man es sich nicht vorstellen kann. Und es äußert sich auch komplett unterschiedlich, wie es halt irgendwo ist. Und gibt auch noch, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt mehr als eine Queen. Und bei anderen, die erzählen es einem, weil es irgendwann mal Thema wird, man wird drauf gestoßen, wie jetzt zum Beispiel mit dir, wir reden da jetzt heute drüber, natürlich rede ich da auch mit meiner aktuellen Partnerin drüber oder habe gesagt, dass ich Personen kenne, die sich dafür organisieren und so kommt man halt durch Zufall auch auf die Themen und dann kriegt man plötzlich mit, da ist auch eine Vergangenheit vorhanden, die man aber überhaupt nicht mitgekriegt hat, die auch keinen Einfluss genommen hat, die war da. Aber man wusste nicht davon, weil es ist ja auch, wie wir anfangs schon gesagt haben, nichts, wo man innerhalb des ersten Dates drüber redet, geschweige denn, vielleicht sagt man auch nur, es ist was vorgefallen, aber nie was. Und auch da, wenn ihr da nicht drüber reden wollt, sollte ich als Partner da auch das Verständnis drüber haben. Aber ich finde es als Partner gut und wichtig zu wissen, dass etwas vorgefallen ist. Aber es ist nicht mein Recht, genau zu wissen, was, sondern es ist, finde ich persönlich, nur wichtig zu wissen, dass etwas vorgefallen ist, dass wenn gewisse Situationen auftreten, ich auch das einordnen kann, dass ich mich gewiss verhalten sollte, dass ich für die Person da sein kann, will, muss. Je nachdem, wie es halt irgendwo ist. Das finde ich halt einfach wichtig und da stimme ich dir nur zu. Reden und Kommunikation.
Ja. Und das finde ich total schön, dass du das nochmal betonst. Ne? Es geht ja gar nicht darum, dir und meinem Partner, meinen Partnerinnen irgendwie zu erzählen, was en detail irgendwo passiert ist. Ne? Und das, also ganz platt, das ist ja auch, wovor ich auch immer wieder von meinen Klientinnen höre, oh, ich habe Angst, ne, wenn ich dann einen neuen Partner habe, wenn ich denen dann irgendwie alles erzählen muss. So, nee, also erstmal ist das deine Geschichte und du musst überhaupt nichts erzählen. Ne? Wichtig, ab einem gewissen Punkt, ne, wenn du merkst, okay, jetzt wird's intimer und jetzt könnten auch potenziell, ne, Symptome auftreten, die dann irgendwie auch zwischen euch beiden stehen oder die vielleicht auch deinen Partner, deine Partnerin irgendwie belasten könnten oder schon nicht einordnen kann, ne, wenn sie bisher noch nicht so viel mit dem Thema Trauma zu tun hatte, da einfach zu benennen, dass da was war oder was ist bis in die Gegenwart hinein, aber deine Geschichte gehört dir. Und du erzählst sie in deinem Tempo oder eben auch nicht. Also da hat niemand anderes ein Anrecht drauf.
Wahre gute Worte.
Danke, danke. Ja, und gleichzeitig, ne, als PartnerInnen, ich verstehe total, ne, dass da vielleicht auch eine gewisse Neugierde ist, ein verstehen wollen, ein Fragen stellen wollen. Und da guckt, inwieweit die Fragen hilfreich sind. Es kann sein, dass es hilft, wenn ihr Fragen stellt, ne, weil es gibt Opfer, und bei mir zum Beispiel tatsächlich, ne, persönliche Geschichte, bei mir war das früher auch so, dass ich nur erzählen konnte, wenn ich gefragt wurde. Und das war wie so ein verbotenes Thema, dass ich nicht drüber sprechen konnte, ne, nicht durfte, ne, dass da so ein Sprechverbot drüber war, und nur wenn ich gefragt wurde, konnte ich erzählen. Von mir aus hätte ich es aber niemals erzählen können, weil da wie so eine Sprachlosigkeit war. Das heißt, Fragen kann helfen. Habe ich übrigens letztens noch auf Instagram von einer Followerin geschrieben bekommen, dass ich da vielleicht noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen soll, weil ich da in der Folge mit Satya haben wir das relativ schnell irgendwie abgehakt und gesagt, aber wenn sie nicht drüber sprechen will, dann nicht. Aber das stimmt natürlich so nicht, ne? Sondern gucken, braucht's noch was? Ist Nachfragen hilfreich? Ne, und auch da wieder in Kommunikation bleiben. Aber wenn dann klares Nein ist und nach einer Zeit immer noch ein Nein kommt, dann ist das vielleicht auch einfach so. Ne? Also da feine Linie.
Ja, schmaler Grad, aber auch ich als Partner muss das auch akzeptieren.
Ja.
Also es ist schlicht und ergreifend zwar in dem Moment unser Leben, aber es ist ihre Vergangenheit oder seine Vergangenheit. Mhm. Und wenn er oder sie da nicht drüber reden möchte oder kann, dann ist es auch nicht meine Aufgabe, nur weil man mal gehört hat, naja, wenn man drüber spricht, dann verarbeitet man das ja. Mhm. Das ist auch so ein verbreiteter Irrglaube, möchte ich einfach mal ohne psychologischen Hintergrund das Ganze beurteilen wollen. Es trifft nicht bei allen zu, dass Fragen immer hilft, aber bei einigen ja. Aber das ist halt dieser schmale Grat, den du auch gerade gesagt hast. Und da muss man auch schlicht und ergreifend dieses Nein akzeptieren oder halt auch dieses Stopp oder bis hierhin nicht weiter. Mhm. Diese klaren Linien oder das möchte ich nicht oder das kann ich nicht, weil sonst passiert bei mir im Kopf das. Das muss man schlicht und ergreifend akzeptieren.
Toll. Und das finde ich auch total schön, dass du das Thema nochmal ansprichst. Ne? Es geht eben nicht darum, über alles zu sprechen zu müssen. So. Und Aufarbeitung kann, und ich glaube wirklich, dass, und da sind wir beim Glauben, ne? Da bin ich jetzt nicht bei der Wissenschaft, dass für viele eine Aufarbeitung hilfreich und sinnvoll sein kann, um ein besseres Leben haben zu können. Gleichzeitig gibt es auch genug Situationen und Gründe, die dagegen sprechen. Ne? Also wenn ganz platt, gerade frisch Familie gegründet, kleines Säugling zu Hause, da würde ich jetzt nicht unbedingt, wenn nicht notwendig, eine Traumatherapie empfehlen. Denn Therapie ist auch immer erstmal destabilisierend. Man wühlt Sachen auf, man ist plötzlich irgendwie viel im Innern und da ist aber ein Säugling, das eigentlich gerade 24/7 Aufmerksamkeit von mir haben möchte, minus die 2x2 Stunden, die es gerade mal am Stück schläft. Ja, also es gibt Gründe und gute Gründe, Dinge gerade erstmal nicht aufzuarbeiten oder vielleicht auch einfach nie, weil man dann vielleicht, sagen wir, es ist in der Familie passiert, sein Familiennetzwerk in Gefahr bringt, in Anführungsstrichen. Ne? Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum aufarbeiten oder nicht aufarbeiten, und da auch wieder, guck für dich als Queen, hilft es mir gerade, kann und möchte ich das tun? Und als Partnerin, schau, wie kannst du unterstützen, aber auf keinen Fall nerven und sagen, du musst jetzt, und wenn du aufarbeitest, ist alles besser. Well, nicht immer.
Und auch der Partner kann in dem Moment oftmals einfach nur unterstützen, indem er einfach da ist, indem man die Stütze ist, was ich vorhin auch sagte, mal ist der eine stark, unterstützt den anderen, mal ist es andersrum. Mhm. Und da ist einfach die Unterstützung das Entscheidende, was vorhanden sein muss. Und auch da, egal in welcher Situation, das Füreinander-Dasein. Die Situationen mögen vielleicht mal, fiktiv gesprochen, 10 Minuten, 15 Minuten sein, aber weil der Tag hat 24 Stunden. Also natürlich ist die Situation in dem Moment anstrengend, sie ist vielleicht ermüdend, sie ist vielleicht, wie ich vorhin schon sagte, in den unpassendsten Momenten, die man sich in der Intimität vorstellen kann. Aber es ist so viel Schönes in dieser Partnerschaft noch vorhanden, dass einem das, selbst diese Erfahrung, wenn es mal in diesen prekären Situationen ist, die Partnerschaft auf keinen Fall kaputt macht. Also es ist halt ein Moment, wo man sagt, okay, der war jetzt nicht gut, aber der Tag hat 24 Stunden anders. Also nur weil es draußen mal 10 Minuten regnet, heißt es ja, und der Rest der Tag ist Sonnenschein, sagt man ja nicht, es war ein Regentag. Es war ein Sonnentag.
Mhm.
Also nur von 10 Minuten Regen lasse ich mir meinen Tag nicht versauen.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ich mag nochmal das Dasein hervorheben. Ich glaube, also das erlebe ich auch in meiner Partnerschaft, das höre ich bei vielen meiner Klientinnen, bei vielen Queens. Es geht, also ihr als Partnerin müsst gar nicht so viel tun, auch wenn wir, Peter und ich, jetzt gerade viel über tun und was kann man machen. Aber ganz oft ist es einfach, dass ihr da seid, dass ihr verständnisvoll seid, dass ihr empathisch seid, dass ihr, ja, da seid. Es ist ganz oft gar nicht machen, sondern sein.
Ich mag meine Assoziation mit Regen gerade ganz gerne. Ich würde die ganz gerne nochmal aufgreifen. Ja. Also wir haben ja gerade über diese Situation gesprochen, du hast auch über das Dasein gesprochen. Und das schlicht und ergreifend einfach dieses Dasein, das Relevante ist. Ja, mein Gott, wenn es halt 10 Minuten regnet, dann hole ich halt den Regenschirm raus und bleib da halt kurz 10 Minuten im Regen stehen.
Mhm.
Denn ist das zwar nicht schlimm und nach 10 Minuten scheint die Sonne wieder, ich pack den Regenschirm wieder ein und es geht genauso weiter und ich muss mich nicht wegbewegen.
Mhm. Ja.
Und das finde ich tatsächlich passend.
Ja. Ich muss gerade an meine eigene Beziehung denken, dass gerade am Anfang unserer Beziehung war es ganz oft so, dass mein Partner irgendwie Dinge tun wollte. Also der wollte Dinge tun, ne? Und ich habe dann immer irgendwie das Gefühl gehabt, so, oh, lass mich in Ruhe, hör auf Dinge zu tun, sei einfach da. So, und mittlerweile haben wir so ein Bild, das ist, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit Watzlawick und seinem Hammer kennt, ne? So, das ist so ein Kopfding, wo man irgendwie, der Nachbar guckt mich immer so böse an. Und dann läuft man noch 2 oder 3 Mal beim Nachbar vorbei und dann braucht man eigentlich einen Hammer und denkt sich, oh ja, aber bei dem leihe ich mir keinen Hammer, der guckt immer so böse, der mag mich bestimmt nicht, ne? Und so, es ist immer so ganz, ganz viel so im eigenen Kopf. Und wir haben tatsächlich irgendwann so dieses Hammerbild gehabt, dass ich gesagt habe, boah, du willst schon wieder irgendwas reparieren, ne? Du rennst schon wieder mit dem Hammer hinter mir her und willst mir helfen, dabei brauche ich gar kein Reparieren und Helfen und Hammer, sondern ich brauche einfach, dass du gerade hier neben mir sitzt. Na, und das ist so dieses Bild von, oder als, und das ist, und da kannst du mir auch gerne erzählen, Peter, wie es für dich ist von der Einschätzung. Und ich glaube, dass es für PartnerInnen wirklich schwer ist, einzusortieren, okay, wann soll ich einen Hammer rausholen und vielleicht was tun, ne, wie Übungen und festhalten und sagen und machen oder vielleicht auch ablenken. Und wann ist es gut, einfach mit dem Regenschirm dazustehen und zu warten?
Es ist sehr individuell personenbezogen. Weil, wie du ja selber schon sagtest, jeder verarbeitet oder arbeitet mit seinem Trauma anders. Das ist ja nicht immer ein Verarbeiten, sondern es ist auch ein damit Leben, ein Arbeiten.
Mhm.
Und das ist halt die Kommunikation, wie du auch selber sagst, wie du deinem Partner sagst, so ey, bleib mal einfach neben mir sitzen, es ist alles gut. Und in der Situation, wenn das Trauma zuschlägt, wenn ich jetzt einfach mal so also synonym nehmen möchte, ist es ja nicht immer gleich. Und da muss man einfach vielleicht eine Zeit mit der Person verbringen, um auch zu wissen, was man zu tun hat. Ob man den Hammer rausholt und repariert oder ob man einfach nur den Hammer hält und sagt, ich kann reparieren, wenn du möchtest, ich kann aber auch einfach hier sitzen bleiben.
Mhm.
Das ist so stark individuell abhängig, dass ich da aus meinen Erfahrungen heraus kann ich jetzt sprechen, wie es bei meinen Verflossenen war, aber das ist keine Anleitung, wie ihr da draußen mit euren Partner und Partnerin umgehen könnt.
Ich formuliere meine Frage um. Hast du ein Gefühl dafür, wann Hammer und wann Regenschirmzeit ist oder war?
Ja, man hat es tatsächlich teilweise an der Körpersprache der Person gemerkt. Also irgendwann war halt der Punkt, ich nehme jetzt einfach mal die Person wieder auf, die wir als Erstes angesprochen haben und die halt sehr oft mit Flashbacks zu tun hat. Und wenn der Flashback gerade vollends da war es der Hammer, der sie gerüttelt hat und ihr mitgeteilt hat, hallo, du bist hier. Und in dem Moment, wo sie wieder hier war, wurde der Hammer beiseite gelegt, die Arme wurden einfach geöffnet und dann war man einfach nur da. Hm. Aber das ist halt immer unterschiedlich.
Hm.
Also ich möchte da halt keine explizite Aussage geben, aber die Zeit wird auch dem Partner zeigen, wann ist ein Hammer nötig und wann ist der Regenschirm nötig, um einfach nur im Regen stehen zu können, und den Regen so weit es möglich abzuhalten. Das ist aber die Zeit und die jeweilige Situation davon abhängig, wenn man halt auch die Kommunikation mit dem Partner zulässt, dass man halt auch mal sagt so, es ist lieb, dass du da bist, Schatz, aber vielleicht ist es auch da draußen jemand unter euch dabei, der sagt so, ich kann in dem Moment gar keine Nähe haben. Und ich muss in dem Moment für mich selber klarkommen, weil mir gerade alles zu viel ist, dann muss der Partner das auch akzeptieren, wenn die Partnerin oder der Partner sagt, geh mal bitte aufs Sofa, ne, oder ins Bett oder wo auch immer, gerade wie auch immer, ich brauche mal kurz meine 5 Minuten oder 10 oder sowas, ich komme dann zu dir, wenn ich wieder soweit mit mir selber beschäftigt war, komme ich zu dir oder komme einfach in 5 Minuten wieder und guck nochmal nach mir. Das finde ich ist ein wichtiges Recht und ein gutes Recht. Und das muss man auch in einer Beziehung einfach besprechen können.
Ja, total schön. Hast du noch andere Learnings, die du mit uns und mit den anderen, den PartnerInnen von Queens teilen magst, wenn du so zurückschaust?
Da muss ich echt irgendwo mal ein bisschen grübeln.
Ja.
Weil wir, also meine einschneidendsten Erlebnisse haben wir tatsächlich schon angesprochen.
Mhm.
Also die prägnantesten Sachen haben wir. Was ich allen eigentlich mit auf den Weg geben möchte, ist, dass alles möglich ist und alles kein Muss ist. Und dass ich rückblickend, ich meine, es sind Verflossene, über die Trennung wollen wir nicht reden, das ist immer ein schlechter Punkt, aber wenn ich in die Beziehungszeit mich zurückdenke, war natürlich die Vergangenheit ein Element, aber kein belastendes Element. Was ich damit sagen will, es ist alles wirklich einfach machbar und es ist nichts, was einen in der Liebe, in der Partnerschaft verhindert, um mit dem Partner glücklich zu werden.
Das hast du schön gesagt.
Gerne, ich hoffe, dass es ankommt.
Ja, boah, das klingt nach einem wundervollen Schlusswort, Peter.
Denn vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung, danke für die Möglichkeit, über meine Erfahrung zu sprechen. Und auch für mich ist es jetzt, einige Erfahrungen sind auch schon vielleicht ein paar Jahre her, aber auch die Aufarbeitung für mich durch solche Gespräche ist auch nicht verkehrt gewesen. Es ruft einen ab und zu nochmal so ein bisschen zur Achtung hervor, auch mal seine Umwelt, seine Umgebung, seine Menschen, mit denen man sich umgibt, nochmal anzuschauen und zu gucken, ob man vielleicht sieht, dass jemand ein Problem hat, muss auch nicht in dem Sinne ein Queen- oder King-Problem sein, sondern allgemein einfach der Umgang mit Menschen.
Toll. Ganz, ganz großen Dank dir, dass du die Zeit genommen hast, hier mit uns über deine Erlebnisse zu sprechen, die ja unsere Queens und ganz besonders ihre PartnerInnen nochmal mit auf die Reise zu nehmen. Ne? Auch ihr als PartnerInnen von Queens, Kings, Queens, ihr seid nicht alleine. Ich wünsche mir, dass alle betroffenen PartnerInnen an ihrer Seite haben, wenn sie das denn möchten. Es ist ja auch eine Wahl zu sagen, ich möchte gar nicht mit wem sein. Ne? Gibt ja alle möglichen Modelle. Aber ich hoffe, wir konnten euch hier etwas Mut machen, etwas empowern, etwas ja Sneak Peek Blick in das Leben von ja Partnerschaft mit Queens geben.
Und eine Sache möchte ich noch mit anbieten.
Mhm.
Wenn ihr an Survivor Queen schreibt und eine Frage an mich habt, wie ich vielleicht mit gewissen Situationen umgehen würde, aus meiner persönlichen, nicht psychologischen Sicht heraus, dürft ihr das gerne machen. Ich denke, das wird dann weitergeleitet und da antworte ich euch natürlich auch gerne drauf.
Das kriegen wir voll gern hin. Danke dir für das Angebot.
Bitte gerne.
Und das war's mit dieser etwas besonderen Podcast-Folge. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können, vielleicht sogar die Folge gemeinsam mit deinem Partner, deiner Partnerin gehört und ihr konntet eure eigenen Learnings mitnehmen, vielleicht auch schmunzeln über die ein oder anderen Themen, die ihr auch habt. Und ja, ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe und hoffe, dass wir euch damit ein bisschen Gesprächsstoff und Gedankenanregungen mitgeben konnten. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter. Oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events, wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast. Oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!